Hallo, hier ist Bibletunes. Blackbox-Urgeschichte, Genesis 1 mit Ruben Sommer. Herzlich willkommen zurück zu Blackbox-Urgeschichte, Genesis 1. Wir beschäftigen uns heute mit Genesis 1,3, dem ersten Schöpfungswerk Gottes. Und was das ist, hören wir zu Beginn im Bibeltext. Ich lese ihn euch nach einer eigenen Übersetzung vor. Und Gott sprach: Es werde Licht, und es wurde Licht. Ich sag's euch, wie es ist, liebe Genesis-Fans. Als ich mich auf diese Episode vorbereitet habe, bin ich beinahe verzweifelt. Denn dieser Vers, der hat sowas von in sich, der beschäftigt sich nämlich mit einer der wohl größten und wichtigsten Symboliken der Bibel, dem Licht. In dieser Episode will ich deshalb vor allem dieser Lichtsymbolik etwas auf den Grund gehen und mit euch über die Frage nachdenken, warum Gott als erstes das Licht schafft, was das Licht damit für eine Bedeutung erhält und welche Rolle diese Symbolik auch über die Schöpfung hinaus für die Bibel und damit auch ganz praktisch für uns als Leserinnen und Lesern hat. Ja, auch Vers 3 müssen wir erst einmal von Vers 2 her lesen. In ihrem Negative State, ihrem Urzustand, ist die Erde chaotisch und finster. Sie ist Tohuwabohu und auf ihrer Oberfläche liegt Wasser und Choshech, die Finsternis. Und die erste Wandlung dieses Urzustandes weg vom Negative State hin zum Positive State der Erde, der geschieht mit einem göttlichen Befehl: Es werde Licht. Ein erster göttlicher Befehl bringt Leben in die lebensfeindliche Umgebung, in das Tohuwabohu, in dem sich die Erde noch befindet. Der amerikanische Theologe Gordon J. Wenham schreibt über dieses göttliche Wort in seinem Kommentar zum Buch Genesis: Es ist ein göttliches Befehlswort, das das schafft, was es ausspricht. Und genau so begegnet uns das Wort Gottes in der ganzen Bibel. Es ist schöpferisch und wirksam zugleich. Es sagt nicht nur voraus, was kommen wird, es bringt das, was es ankündigt, auch selbst hervor. In diesem Sinne hat dann eben Gottes Wort auch immer eine prophetische Funktion. Und wenn ich sage, dass durch die Schöpfung die Welt eine Zukunft erhält, dann meine ich genau das damit. Gott sieht, was werden wird und lässt es dann durch seinen Willen, durch sein Wort geschehen. Er ist derjenige, der sagt und auch tut, wie er das in Hesekiel 36,36 über sich selbst sagt. Und bis heute handelt er genau so. Gott lässt seinen Worten Taten folgen. Dieses Prinzip wird am ersten Schöpfungstag bereits eingeführt und wird sich in den darauf folgenden Tagen eindrücklich entfalten. Vers 3 macht dieses Prinzip in seiner grammatikalischen Struktur deutlich. Nur hier in Vers 3 wird die hebräische Befehlsform Yehi für es werde nicht noch durch weitere Wörter oder Handlungen im Text ergänzt. Gott redet kurz in zwei Worten: Yehi Or, es werde Licht, und der Befehl wird umgehend ausgeführt, die Antwort in denselben zwei Worten: Vayehi Or. Es wurde Licht. Gerade diese grammatikalische Konstruktion soll uns als Leserinnen und Lesern vor Augen führen, mit welcher Vollmacht und welcher Wirkkraft Gottes Wort handelt. Er befiehlt etwas und sofort geschieht es. Zu Recht kann man also sagen, was hier in Vers 3 geschildert wird, ist mehr ein Augenblick als effektiv der Beginn des ersten Schöpfungstages, über den wir als Ganzes in der nächsten Episode dann noch genauer sprechen werden. In dieser Episode bleiben wir bei diesem Augenblick, bei dieser Momentaufnahme, in der Gott spricht: Es werde Licht, und es daraufhin Licht wurde. Was passiert in dem Augenblick, als Gott sprach: Es werde Licht, und Licht wurde? Man kann sagen, mit diesem Befehl wird etwas in Gang gesetzt, nämlich das Wunder der Schöpfung. Und dieses Wunder der Schöpfung, das schaut sich Gott nicht einfach von weiter Ferne an, sondern kommt in die Welt hinein, um an ihr zu wirken. In Genesis 1,3 tritt Gott vom Verborgenen ins Sichtbare. Die Bibel teilt die Vorstellung, dass Gott mit seiner Gegenwart in der himmlischen, der unsichtbaren Welt wohnt, aber mit einer speziellen Gegenwart auch auf der Erde beheimatet ist. Benjamin Kilcher beschreibt das in seinem Buch Das Alte Testament vom Glaubensbekenntnis her verstehen sehr treffend in den folgenden Worten. Die Unterscheidung von Himmel und Erde erlaubt es uns, differenziert von der Gegenwart Gottes zu sprechen. Während Gott in der unsichtbaren Welt im Himmel wohnt und dort somit allgemein gegenwärtig ist, ist er nicht in gleicher Weise in der sichtbaren Welt auf der Erde gegenwärtig. Die allgemeine Gegenwart Gottes ist somit durch seine himmlische Wohnstätte ausgedrückt, seine spezielle Gegenwart oder auch Abwesenheit bezieht sich auf den irdischen Bereich. So ist es auch zu verstehen, wenn Gott sagt, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße, in Jesaja 66,1. Gott thront in der unsichtbaren Welt, aber etwas von seiner Herrlichkeit, seine Füße, ragt in die sichtbare Welt hinein. Die Schöpfung wird damit zu einem kosmischen Tempel, dem Wohnort der speziellen Gegenwart Gottes auf Erden. Mir gefällt der Gedanke, dass es Gott gefallen hat, die Welt nicht einfach von der himmlischen Wirklichkeit aus, quasi aus der Ferne zu regieren, sondern auch in der irdischen Wirklichkeit wohnen zu wollen, in die Schöpfung hineinzukommen und an ihr zu wirken. Die Stiftshütte und der spätere Jerusalemer Tempel als Wohnort der Gegenwart Gottes unter den Menschen auf Erden werden damit zu einem Abbild nicht nur einer himmlischen Wirklichkeit, sondern eben auch einer irdischen Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit zeigt sich eben darin, dass Gott am Anfang in seine Schöpfung selbst hineinkommt und in ihr Wohnung nimmt. Die Schöpfung selbst ist der erste Bau eines irdischen Heiligtums, in dem Gott unter den Menschen wohnen möchte. So fasst Benjamin Kilcher das zusammen. Und so tritt Gott in Genesis 1,3 also, nachdem er in Genesis 1,2 noch verborgen bleibt, in Erscheinung, wird sichtbar und das wird deutlich durch das Licht, das Gott am ersten Schöpfungstag entstehen lässt. Psalm 104 beschreibt das in den Versen 1 und 2, hier nach Luther zitiert, folgendermaßen. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Die Bibel macht damit explizit, was bereits implizit in Genesis 1,3-5, dem ersten Schöpfungstag, ausgesagt wird. Das Licht geht der Sonne voraus. Nicht die Sonne ist Quelle des Lichts, sondern Gott selbst ist Quelle des Lichts. So grenzt sich Genesis 1 in zweifacher Weise theologisch ab. Einerseits gegen die Schöpfungsmythen und Religionen der Nachbarvölker Israels. Bei den Sumerern, den Akkadern und den Babyloniern und besonders bei den Ägyptern wurde die Sonne göttlich verehrt oder als Träger von göttlicher Macht gepriesen. Die Schöpfungsgeschichte der Bibel entzieht der Sonne bereits in Genesis 1,3 jeden göttlichen Status. Die Sonne ist nicht der Ursprung des Lichts, sie ist nicht Gott, sie ist einfach ein Geschöpf. Sie wird, wie wir noch sehen werden, im Text einfach als Leuchte beschrieben, als eine Art Lampe, die selbst kein Licht spendet, sondern Licht bloß reflektiert. Auf der anderen Seite macht der Text klar, dass wissenschaftliches Betrachten der Schöpfung alleine nicht reicht, um sie zu erklären. Grundsätzlich würden selbst viele Physiker und Kosmologen, die nicht an Gott glauben, sagen, Licht oder genauer gesagt Strahlung spielt von Anfang an eine Schlüsselrolle in der Geschichte des Universums. Das frühe Universum war von Licht in Form von Strahlung geprägt, lange bevor sich Sterne oder Galaxien bilden konnten. Licht ist damit selbst dieser Auffassung nach nicht einfach ein Nebenprodukt der Welt, sondern eine ihrer grundlegendsten Voraussetzungen. Und genau da setzt die Bibel in Genesis 1 an und gibt einen Blick über den Tellerrand hinaus, von der Physik zur Metaphysik. Metaphysik übrigens leitet sich vom griechischen Metataphysika ab und bedeutet auf Deutsch übersetzt so viel wie das, was nach der Physik kommt. Und diese Wortbedeutung gibt schon einen ziemlich guten Aufschluss darüber, was Metaphysik eigentlich ist und tut. Sie wird oft bezeichnet als die erste Philosophie und beschäftigt sich mit den letzten Fragen, also denjenigen Fragen, die nicht durch empirische Forschungsmethoden beantwortet werden können. Die Physik, also die Naturwissenschaft, untersucht die Ursache, das Wie, das Wann und das Wo. Die Metaphysik hingegen untersucht den Ursprung und fragt, woher und wozu. Während die Physik also durchaus sagen kann, was Licht ist, wie man es beschreiben kann oder messen kann und wo man es finden kann, fragt die Metaphysik darüber hinaus, woher kommt das Licht eigentlich und wozu ist es da? Und genau so will auch der Genesis-Text verstanden werden. Nicht als Gegner der Naturwissenschaft, sondern als Ergänzung. Eine Ergänzung, die darüber hinausfragt. Metataphysica, hinter die Physik eben. Genesis 1 fragt nicht nach der Ursache, sondern nach dem Ursprung der Dinge. Was Genesis 1 also metaphysisch über das Licht aussagt, ist: Licht ist eine grundlegende Voraussetzung für das Leben auf unserem Planeten, weil es von Gott kommt, weil es vom Schöpfer, dem Leben selbst kommt. Er ist das Licht, er ist das Leben, und ohne dieses Licht ist Leben eben nicht möglich. Zusammengefasst lässt sich also sagen, das Licht, von dem die Bibel spricht, geht der Sonne und der Physik voraus. Es entsteht vor allem, und genau damit macht der Text klar, das Licht kommt nicht aus der Schöpfung, es kommt von Gott. Gott selbst ist die Quelle des Lichts, so wie es Psalm 104 sagt. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Damit wird das Licht des ersten Schöpfungstages zur grundlegendsten Symbolik für Schöpfung überhaupt. Wir haben in der letzten Episode gehört, dass Schöpfung immer auch gleich Rettung bedeutet. Und genau das kommt im Licht des ersten Tages zum Ausdruck. In Psalm 127, Vers 1 heißt es: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Gott ist das Licht und das Licht bringt Heil. Licht wird zum Bild für Heil. Und Heil heißt ganz einfach, Leben wird möglich. Wo vorher Dunkelheit war, Chaos, Orientierungslosigkeit, da entsteht durch Gottes Handeln ein Raum, in dem man sehen, atmen und leben kann. Licht ist deshalb ein so starkes Bild für Gottes schöpferisches und retterisches Handeln, weil es genau das tut. Es weist die Finsternis in ihre Schranken, ermöglicht Leben und schafft Ordnung. Wo Gott Licht schenkt, da schenkt er Heil. Genau deshalb wird diese Lichtsymbolik auch auf den Messias ausgeweitet. In Jesaja 9, Vers 1 heißt es: Das Volk, das im Finstern der Choshech wandelt, hat ein großes Licht, Or, gesehen. Die da wohnen im Land des Todesschattens, Licht hat über ihnen geleuchtet. Und die Antwort darauf, was jetzt dieses Licht ist, das über den Menschen, die in der Choshech, in der Finsternis wandeln, aufgeleuchtet hat, lesen wir ein paar Verse weiter, in den Versen 5 bis 9. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass er es stärke und schütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Das Licht für die Völker ist also ein Kind, der Messias. So wie die Erde am Anfang in Genesis 1,2 noch mit Finsternis bedeckt ist und Gottes Licht in Form der ersten Morgendämmerung am ersten Schöpfungstag über ihr aufgeht, um Leben, Ordnung, Heil, also Rettung über die Welt zu bringen, so wird auch der Messias Leben, Ordnung und Heil, Rettung für die Welt bringen für diejenigen, die noch mit Finsternis bedeckt sind, indem er ihnen das Licht bringt. Genau so greift es der Apostel Johannes im Prolog des Johannesevangeliums auf. Er schreibt dort in Johannes 1, in den Versen 1 bis 5: Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben, und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtete in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Dasselbe Wort, das am Anfang der Schöpfung steht, wird in Jesus Christus, dem Messias, Fleisch und wohnte unter uns als Mensch unter Menschen. In ihm ist das Leben, und das Leben zeigt sich wiederum im Licht. Jesus Christus leuchtet uns als Licht in der Finsternis und öffnet uns damit den Weg zum Leben. So wie Gottes Licht am Anfang der Schöpfung am ersten Tag die erste Morgendämmerung entstehen lässt, so bezeichnet sich Jesus selbst in Offenbarung 22,16 als den hellen Morgenstern. Der Morgenstern ist derjenige Stern, der kurz vor Sonnenaufgang aufgeht und noch vor den ersten Sonnenstrahlen des Tages bereits leuchtet. Die Morgenröte und der Morgenstern verkünden noch vor dem Einstrahlen der Sonne: Die Nacht ist zu Ende, die Finsternis muss dem Tag weichen. Und damit bringen sie das Schöpfungslicht des ersten Tages. Gott ist Licht. So sagt es der Apostel Johannes in 1. Johannes 1, 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Ja, spräche ich, Finsternis möge mich bedecken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. So die Worte des Psalmschreibers aus Psalm 139, 11 und 12. Wer Jesus nachfolgt, der findet in ihm das Leben, findet Ordnung und Rettung. In ihm ist deshalb das Heil und in ihm liegt die Erlösung. Er führt uns vom Tod ins Leben, so wie Gott das bereits am Anfang mit seiner Schöpfung tut. Darum sind diejenigen, die an Jesus Christus glauben, wie der Apostel Paulus das in 2. Korinther 5,17 sagt, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Mit Jesus Christus beginnt etwas Neues, so wie bereits am Anfang der Schöpfung durch Gottes Wort und sein Licht etwas Neues beginnt. Und was mit dem ersten Schöpfungstag neu beginnt und was Gott an diesem Tag tut, das hören wir dann in der nächsten Episode.